Und dann können wir auch schon überleiten zu Hanna und ihrem Rundgang durch die Ausstellung.
Sehr geehrter Herr Ahlers und sehr geehrte Ratsmitglieder, sehr geehrter Herr Schulte für den Mühlenverein, sehr geehrter Herr Habhöhl für den Heimatverein Aschendorf, liebe Dr. Susanne Bosch für den Landesverband der Grundschulen Niedersachsen, liebe Nicole Kassens, liebe Petra Windholz und liebe Dr. Ola Tarowitz-Schaaf, liebe Schüler und Schülerinnen der Heinrich-Lippendorf-Oberschule, sehr geehrte Damen und Herren. So beginnt man üblicherweise eine Rede. Ich werde Ihnen heute jedoch keine Rede halten. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte. Diese Geschichte beginnt dort drüben. Maria Fensky, die als Maria Eissing im August 1905 hier in Papenburg geboren wurde. Maria war eine der Töchter von Anton Eissing, der hier in Papenburg direkt nebenan auf dem Gebiet, was früher Insel hieß, lebte und arbeitete. Sie hatte noch 7 Geschwister, wie Sie auch hier auf diesem Foto sehen können. Ihr Vater war nicht Müller, sondern er war ein Sägemühlenmeister und Betriebsleiter. Maria wuchs in Papenburg auf. Sie ging auf das Lyzeum. Sie war eine ausgezeichnete Schülerin. Allerdings konnte sie kein Abitur machen, weil das damals nicht für die Mädchen vorgesehen war. So beschloss sie ihre Ausbildung mit der 10. Klasse und war anschließend Erzieherin, Haustochter in einer oder mehreren Papenburger Familien. Mit 17 erzählte Maria 4 Wochen nach ihrer letzten Beichte, dass sie ungenügend gebeichtet hätte und im Haushalt der Eltern nach Messer suchte und sich offensichtlich verletzen wollte. Der Vater brachte sie nach Osnabrück in die Provinzial- und Landesanstalt, wo man sie wegen Schizophrenie behandelte. Sie war unglaublich verängstigt, sie war abgemagert, sie wollte sich nicht untersuchen lassen. Nach etwa 5 Monaten wurde sie als gebessert, aber nicht geheilt, entlassen. Sie kehrte nach Papenburg zurück und arbeitete wieder als Kindermädchen, als Haustochter in den Familien. 1925 kam mein Großvater, Josef Fensky, der 1900 in Danzig geboren worden war, nach Papenburg. Er war Bezirksleiter der christlichen Lager- und Transportarbeitergewerkschaft und hier um Arbeiter als Mitglieder für seine Gewerkschaft zu gewinnen. Die beiden lernten sich auf einem Gemeindefest in der Kirche St. Antonius kennen. Sie lernten sich lieben, sie wollten heiraten. Und als mein Großvater das Aufgebot bestellen wollte, sagte der Pfarrer: "Wieso denn Maria, die ist doch verrückt. Nimm doch eine der Schwestern." Und Josef sagte: "Nein, weil sie die hübscheste und die intelligenteste ist." Josef und Maria gingen von Papenburg nach Hamburg. Dort wurde Josef hin versetzt und arbeitete dort für die Gewerkschaft. Und Maria ging es gut. Sie fühlte sich wohl in der Großstadt. Dann kam 1928, ihr erstes Kind wurde geboren und sie erlitt eine Wochenbettpsychose. Sie wurde in das Klinikum Friedrichsberg gebracht und war dort ein knappes halbes Jahr. Sie hatte die Vorstellung, dass sie verarmte, dass sie sich um ihr erstes Kind kümmern müsste, dass sie unbedingt die Klinik verlassen sollte. Mein Großvater Josef war zu dieser Zeit nach Berlin geordert worden. Er war zum ersten Sekretär aufgestiegen. Er bekam mehr Geld, man leistete sich ein Häuschen mit Garten und er holte Maria nach Berlin zu sich nach einem knappen halben Jahr. 10 Jahre lang lebte Maria ohne körperliche Beschwerden, ohne Depression, ohne Psychosen, ohne eine Erkrankung. Sie bekam noch 2 weitere Kinder. Ihr erstes Kind, mein Onkel Franz, mein Vater Rainer, meine Tante Christa. 10 Jahre lang lebten Maria und Josef glücklich. Dann trat die Krankheit wieder auf, 1938. Maria war zuerst in einem Sanatorium bei Berlin in Zepernick. Sie war mehrmals dort, sie kam nach Hause, sie kam wieder in das Sanatorium. Sie hatte Angstzustände, sie hatte Angst, dass man sie ermorden wollte. Das war 4 Jahre vor ihrem Tod. Sie wurde dann 1939 in das Königin Elisabeth Herzberge Krankenhaus von ihrem Hausarzt eingewiesen, der weder Neurologe noch Psychiater war, mit der Diagnose Schizophrenie. Diese Fotos zeigen, dass Maria sich schon sehr verändert hatte. Maria war in der Psychiatrie und sie kam auch nicht wieder dorthin zurück. 1941, wo die sogenannte Aktion T4 noch lief, brachte man sie mit einem Sammeltransport nach Neuruppin. Neuruppin war eine der sogenannten Irrenanstalten von Brandenburg und dort ließ man Maria systematisch verhungern. Bei ihrem Tod, eine Woche vor ihrem 38. Geburtstag 1942, wog sie nur noch 42 Kilo. Diese Geschichte von Maria wusste ich als Kind nicht. Man erzählte nichts darüber. Mein Großvater hatte ein 2. Mal geheiratet, so hatte ich eine Großmutter. Und dann erzählte man, als ich 16, 17 war, ich hätte eine verrückte Großmutter. Das war sehr belastend. Man erzählte jedoch nie, dass man sie ermordet hätte. Denn es gab ja eine Todesursache, es gab einen Totenschein. Und man verwendete nicht das Wort Mord, sondern man sagte, sie wurde gestorben. Viele Jahre später, als ich nicht mehr Anwältin, sondern als ich Malerin geworden war, fing ich an zu malen. Beziehungsweise Bilder sind entstanden, die ich am Anfang noch gar nicht zuordnen konnte. Irgendwann habe ich gesehen, das sind Bilder für Maria. All diese Bilder sind zwischen 2011 und 2015 entstanden. Und dann habe ich sie zusammengefügt und die Fotos dazu gestellt und gedacht, jetzt möchte ich an die Öffentlichkeit gehen, ich möchte daran erinnern. Und ich führe sie jetzt durch die Umsetzung der Geschichte von Maria. Sie beginnt in Papenburg mit der Roten Mühle. Dort wuchs Maria auf, in der Nähe. Es ist das Wahrzeichen von Papenburg. Und hier am Horizont sehen Sie die Gebäude der Anstalt von Neuruppin. Hier beginnt und hier endet das Leben von Maria. Osnabrück. Mit 17 bringt ihr Vater sie dort in die Klinik. Osnabrück ist eine Domstadt. Die Psychiatrie war im neugotischen Stil gehalten. Maria war unglaublich verängstigt. Sie wollte in der Klinik durch Türen und Fenster gehen, was ihr auch einmal gelungen ist. Gebessert, aber nicht geheilt, kam sie nach Papenburg zurück. Und sie empfindet diese Stadt, die damals sehr klein war, wo man nicht nur miteinander, sondern auch übereinander sprach, als bedrückend, bedrohlich. Sie hat Angst. Und vielleicht kann sie auch mit niemandem über das sprechen, was sie in dieser Zeit in Osnabrück erlebt hat. Dann lernt sie Josef kennen. Ein Mann, der sehr redegewandt ist, mit dem sie sich sehr gut unterhalten kann. Sie ist volljährig und sie möchte heiraten. Das Aufgebot beim Pfarrer, der sagt, die ist doch verrückt. Nimm doch eine der Schwestern. Es gibt von dieser Heirat keine Fotos. Es gibt auch offensichtlich keine Feier. In Papenburg, wo man sehr katholisch war, und auch Maria und Jesus, hat man nur standesamtlich geheiratet. Die kirchliche Trauung fand erst am nächsten Tag in Hamburg statt, wo Maria und Josef hingezogen sind. Ich gehe davon aus, dass die Familie damals nicht sehr einverstanden war mit dieser Heirat und der Pfarrer vielleicht auch nicht. Und deswegen sehen Sie die Kirche etwas im Hintergrund, das Brautpaar, was sich sinnbildlich als zwei Häuser aneinander schmiegt und zwei leere Hochzeitsstühle für die Hochzeitsgesellschaft, die nicht stattfand. Der Aufbruch nach Hamburg in die Großstadt, Kräne, Türme, Licht. Maria ist aufgeregt. Es gibt einen Artikel von ihr in der Gewerkschaftsstimme der Zeitung, für die auch Josef geschrieben hat. Dort schrieb sie als Frau eines Gewerkschaftssekretärs, dass sie sich sehr wohl fühlt in Hamburg, dass es sehr schön ist, dass sie diese Großstadt sehr genießt. Es geht ihr gut, sie ist glücklich. An einem Tag die standesamtliche Trauung und am nächsten Tag schon in Hamburg. Ein neues Zuhause. Meine Vorstellung war, dass sie vielleicht am selben Tag noch abgereist sind. Sie kommen abends in Hamburg an. Es ist dunkel, sie sind erschöpft, aber die Häuser leuchten. Und eines davon ist ihr neues Zuhause. Maria bekommt ihr erstes Kind, sie erleidet eine Wochenbettpsychose. Eine kleine Gestalt steht dort, die nicht weiß, was ist das, was sind das für Gebäude? Vielleicht ist das Hamburg-Harburg, wo sie wohnt, am Hafen, vielleicht auch die Klinik Friedrichsberg, wo sie ist und wo sie immer fort will, sich um ihr Kind kümmern, um ihren Mann, wo sie Angst hat, sie möchte dort fort. Gestörte Wahrnehmung, wie ist das bei einer psychischen Erkrankung? Dass man das vielleicht alles nicht mehr richtig versteht. Die Zwischenzeit, 10 Jahre, ohne Depression, ohne Psychosen, ohne Erkrankung. Auf der rechten Seite das Glück. Mit der Familie, mit den Kindern, ein kleines Häuschen mit Garten. Und hier liegt es wie ein Schleier über dem, was vorher war oder was vielleicht noch kommt. Die Erkrankung, dass sie wieder in die Klinik muss und das, was es eben auch früher schon mal gegeben hat. Zwischenzeit. Maria kommt in das Sanatorium Heidehaus bei Berlin in Zepernick und wird dort zum ersten Mal mit dem Medikament Cardiazol behandelt. Cardiazol war damals etwa 4 Jahre auf dem Markt. Es war von einem ungarischen Arzt entwickelt worden und war eigentlich ein Herzmittel. In der Psychiatrie wurde Cardiazol damals in der sogenannten Schocktherapie verwendet, indem man es überdosiert gespritzt hat. Das Ergebnis war ein Krampfanfall wie eine Art epileptischer Schock und man erhoffte sich dadurch die Gesundung der Patienten und eine Besserung. Maria hat diese Behandlung mehrmals bekommen und immer wieder steht in der Akte OB, ohne Befund. Es ändert sich nichts. Rot wie das Herzmittel und die kleine Gestalt, die mit der Psychiatrie verschmilzt. Maria wird die Psychiatrie nicht mehr verlassen. Maria kommt 1939 in das Königin Elisabeth Herzberge Krankenhaus nach Berlin, eines der sogenannten 4 Irrenanstalten in Berlin, und sie bleibt dort bis 1941. Aus der Akte, die ich 2003 in La Ruppin mit meiner Schwester bekommen habe, habe ich gesehen, dass Maria dort in Herzberge war. Und sie wurde dort auch besucht von meinem Großvater, das meine ich, das konnte man in der Akte sehen. Mein Großvater hat sich immer wieder erkundigt. Er hat immer wieder gefragt, wie geht es meiner Frau? Ist sie gesund? Kommt sie nach Hause? Immer wieder. Und auch dort ist er hingegangen und hat sie besucht in Herzberge, zusammen mit seinem ältesten Sohn Franz und seiner Tochter Christa. Und Christa hat uns erzählt, als meine Schwester und sie noch 2004 besucht haben, sie fand diese Besuche entsetzlich. Die Fenster waren vergittert. Die Patienten hingen an diesen Gittern, an den Fenstern. Die Fenster waren schwarz vor Menschen, weil die Patienten auf ihre Angehörigen warteten und sehnsüchtig waren und sie sehen wollten. Es gab dort kein Café, keine Räume, in denen man sich aufhalten konnte, so wie heute, sondern lange Bänke in langen Fluren, die durch Glastüren nach außen zeigten, wo die Patienten saßen und auf ihre Angehörigen warteten. Die Konturen verschwimmen. Für meine Tante Christa war es entsetzlich, weil sie auch gesagt hat, dass meine Großmutter oft gar nicht wie anwesend war, sondern sie war abwesend, sie hat sich ihr nicht zugewandt. Sie konnte nicht mit ihr sprechen, sie war nicht da. Wie ist das, wenn ein Mensch psychisch krank ist und sich das Innen, das Außen, das Gesunde, das Leben hier, das Denken dort verändert? Das wissen wir nicht. Die drei Besucher, Josef und Franz und Christa, besuchen Maria in der Klinik. Die Klinik wirkt wie eine Mauer, aber es gibt eine kleine Tür, eine kleine Gestalt, die dort im Hellen steht und sehnsüchtig wartet. Aber die Besucher erscheinen sehr fremd. Sie wirken auch etwas weit weg. Die Hüte sind merkwürdig. Wie ist das, wenn eine Person psychisch erkrankt ist? Was nimmt sie wahr? Was ist ihr Alltag? Wie empfindet sie Menschen, die gesund, angeblich normal sind? Wie ist es für diese Person, für diese Menschen? Wie war es für Maria? Die drei Besucher. Maria mit einem Sammeltransport nach Norwegen gebracht. Sie wird gemessen, gewogen, man überwacht sie. Man guckt, wie es ihr geht, was sie macht, was sie tut. Sie ist entsetzlich allein. Sie wird zu einem Objekt. Sie versucht einmal, aus der Klinik zu entweichen. Man greift sie in der Stadt auf, steht in der Akte und bringt sie zurück. Maria hat Angst. Mein Großvater hat Maria noch einmal in Norwegen besucht. Aber 1942 ist sie dort verhungert. Vielleicht hat man möglicherweise auch noch ein Medikament dazugesetzt. Sie verlor innerhalb von 3 Jahren 30 Kilo. Und dann wird sie in der Kapelle aufgebahrt, die damals sehr modern eingerichtet war, mit einem Fahrstuhl direkt in den Keller, wo die Pathologie war, wo man die Leichname obduzierte. Meine Großmutter wurde nicht obduziert, man wusste trotzdem sehr genau, woran sie gestorben war, nämlich an Herzmuskelentartung. Eine Herzmuskelentartung ist eine Veränderung des Herzgewebes, die durch Unterernährung hervorgerufen wird. Man hat sie aber gar nicht obduziert. Die Särge stehen für Maria und der andere stellvertretend für all die Patienten, die dort gestorben sind. Und dieses letzte Bild ist Kirchenschiff mit blauem Haus. Josef, Franz, Christa und Rainer haben ihren Glauben behalten. Oben links ein kleines blaues Haus für Maria, die noch in der Erinnerung der Familie da ist. Und so ist das Leben von Maria beendet worden. Ich habe ihn Maria nach Papenburg zurückgebracht. Und ich habe ein weiteres Zuhause. hier in Papenburg gefunden. Und deswegen möchte ich auch meinen Dank aussprechen an viele Personen, die mir hier entgegengekommen sind, die mir geholfen haben, die ich zu Freunden gewonnen habe. Gestatten Sie mir, dass ich diesen Dank ausspreche. An Ihren Bürgermeister, der mich eingeladen hat, damit ich hier auf diese Ausstellung zeigen kann. An Ihre Abgeordnete, Frau Konnemann, die mich von Anfang an unterstützt hat, als ich mein Vorhaben geäußert habe. Herr Wessels und Herr Ahlers, dass ich hier in dieser wunderbaren Galerie ausstellen kann. Ich danke dem Mühlenverein, weil der Mühlenverein ganz unermüdlich für mich geforscht hat, als ich noch dachte, dass mein Urgroßvater ein Müller war. Bis nach Osnabrück zu einem Professor hat man gesucht, bis wir dann herausgefunden haben, dass er ein Sägemühlenmeister war und kein Müller. Der Heimatverein Aschendorf, Herr Habel, hat sich mit mir stundenlang hingesetzt und Taufbücher und Kirchenbücher gewälzt, um herauszufinden, wer war denn mein Urgroßvater und mein Ururgroßvater und wie ging das weiter und vielleicht habe ich auch noch Familienangehörige. Ja, ich habe Familienangehörige. Paul Toben, der Kollege von Nicole Kassens, war genauso unermüdlich wie der Mühlenverein und hat von einer Schwester, von Maria, die Enkel herausgefunden. Ich habe jetzt zwei Großcousins und eine Großcousine gefunden. Meinen herzlichen Dank an Paul Toben, obwohl er nicht da ist. Das war ganz wunderbar. Nicole Kassens, Petra Wendholz und Viola Tarowitz-Scharf. Wir haben uns am 6. Juni dieses Jahres zum ersten Mal gesehen und kennengelernt und von Anfang an hervorragend verstanden. Das war eine wunderbare Arbeit in der Schule und auch hier in der Kunstschule. Ganz herzlichen Dank. Und ich möchte mich bedanken bei den Schülern und Schülerinnen der Heinrich-Mittendorf-Oberschule. Es ist ein sehr ernstes Thema, aber ihr wart einfach klasse. Das hat so einen Spaß gemacht, mit euch zu arbeiten. Habt ganz vielen herzlichen Dank. Ihr habt mich sehr beeindruckt. Ich habe euch sehr bewundert. Und ich möchte mich bei euren Eltern bedanken. Sie haben großartige Kinder. Sie können sehr stolz auf sie sein. Vielen Dank.